Zum Beginn des Bibelmonats fängt noch vorne in der Bibel an. Ich will uns ein aus dem ersten und zweiten Kapitel lesen. Ich lese dabei zur Schöpfung Tag 1 und dann ab 1. Mose 1, Vers 26 weiter bis zum Ende der Erschaffung der Welt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach: Es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Später heißt es dann, und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen, über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und über alle Tiere des Feldes, über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde, alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben und es geschah so. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurde vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Wir fangen heute ganz vorn an. Und das ist wichtig auch für den nächsten Monat, überhaupt, glaube ich, für unser Glaubensleben. Denn es ist immer so, wenn du am Anfang schief liegst, wird auch der Rest, mindestens der Rest, schräg, komisch, schief. Ihr könnt euch ein Hemd an, wer heute ein Hemd angezogen hat, ich hätte hier einen Talar zu bieten, da gibt es Knöpfe, die man knöpfen muss. Und wenn du unten den falsch ansetzt und den falschen Knopf ins Loch steckst, dann merkst du das auch, manche schmunzeln schon, es scheint euch auch schon passiert zu sein, dann wird es schräg. Man muss wieder neu aufknöpfen, bis man den Knopf ins richtige Loch setzt. Und so ist es mit am Anfang der Bibel. Das zu verstehen, was Gott damit gemeint hat, ist ganz entscheidend für unseren Glauben, dass sich dann alles Stück für Stück zusammenknüpft, zusammenbringt. Denn es gibt so viele Fragen. Wer hat die Welt gemacht? In welchem Zeitraum? Welchen Platz hat der Mensch in diesem Universum? Welchen Platz habe ich da drin? Das sind die großen Fragen des Lebens. Und ich versuche, die in einer reichlichen Viertelstunde zumindest anzutippen. Zu beantworten geht nicht alles. Wir müssen das in drei Schritten tun. Wir müssen beim Anfang anfangen. Und da stellt sich sofort die Frage nach: Ist die Welt geschaffen? Hat sie sich entwickelt? Schöpfung, Evolution. Dann habe ich aber auch schon gelesen, Tag 6 und 7, da geht es darum, welche Aufgabe hat der Mensch da drin? Da geht es also um unsere Arbeit. Wozu sind wir gerufen? Und das Leben besteht aber nicht nur aus Arbeit, sondern auch aus dem Schabbat, aus dem Ruhetag. Das dritte ist dann die Ruhe. Fangen wir von an mit der Ordnung Gottes. Es gibt so eine Frage: In wie vielen Tagen ist die Welt geworden, erschaffen und so weiter? Das ist sowas, das mindestens Schüler treibt das immer wieder um. Entweder die sind in Bio oder in Rallye. Da haben die immer diese gleichen Fragen vor sich. Und als Christ kannst du meistens froh sein, wenn du einen Lehrer hast, der zumindest verschiedene Positionen zulässt und dich nicht sofort in die Ecke stellt und sagt: Das ist ganz schwierig, wenn du mir jetzt mit der Bibel zu dieser Frage ankommst. Meist läuft es ja darauf hinauf, zu fragen, ist die Welt in 6 bzw. 7 Tagen geschaffen oder ist die Evolution das, was du für richtig erkennst? Alles andere ist kein wissenschaftlicher Standard unserer Tage. Und die Frage hat sich in den letzten Jahrzehnten gar nicht so viel verändert. Zu DDR-Zeiten und auch zu heute. Es gibt da so ein Setting, in dem bist du drin, alles andere bist du raus. Ich will aber einmal zusammenfassen, auch Teile, die ich nicht gelesen habe. Was steht denn erstmal da in der Bibel? Nicht, was wollen wir, was gerne dasteht, sondern was steht denn da? Das ist der Tag 1. Gott schafft Himmel und Erde, Licht und Finsternis. Das habe ich vor uns gelesen. Tag 2, Gott schafft das Festland, trennt es vom Wasser. Tag 3, Gott unterscheidet das Wasser am Himmel und auf der Erde und dann entstehen Pflanzen und Bäume. So, dann haben wir Tag 4. Gott schafft 2 Lichter für Tag und Nacht, Sonne und Mond und die Sterne. Wir haben Tag 5, Gott schafft Tiere, Vögel und Fische. Und Tag 6, weitere Tiere auf dem Festland und zum Schluss der Mensch. Das ist so eine erste Beobachtung, wenn man das mal schnell durchgeht. Am ersten Tag wird uns gesagt, es gibt Licht und Dunkelheit. Die hat Gott schon geschaffen. Und am vierten Tag erfahren wir, woher das Licht kommt. Am Anfang ist irgendwie Licht, aber keine Sonne oder Sterne. Und jetzt kannst du sagen, wenn du das schon liest, na und, Gott kann ja machen, wie er will am Anfang. Das stimmt natürlich. Aber zum Beispiel im zweiten Schöpfungsbericht, 1. Mose 2, steht, dass das Gott nicht einfach so tut. Sondern er sagt, dass er das, wie er Welt schafft, auch benutzt. Da steht das Wort weil oder denn im 1. Mose 2, Vers 5. Da ist nämlich zum Beispiel, dass es noch keinen einzigen Grashalm auf der Welt gab. Warum? Es gab noch keinen Verdunstungs- und Niederschlagszyklus. Na gut, Gott kann auch ohne Regen irgendwie Vegetation, Pflanzen und Blumen hervorbringen. Aber wenn die Sonne erst am vierten Tag erscheint, dann gibt es noch keinen Verdunstungs- und Niederschlagszyklus. In Kapitel 1 gibt es erst Blumen und Pflanzen, dann kommt der Niederschlag. Kapitel 2 gibt es keine Pflanzen, bis es Niederschlag gibt. Und jetzt fangen die ersten Leute an, sagen, das sind Irrtümer und das ist schwierig. Und deswegen können wir das Ganze nicht ernst nehmen, das ist kein wissenschaftlicher Standard. Ich kann mich mit nicht allen Detailfragen heute auseinandersetzen, aber nur so viel. Die Bibel gibt uns sehr ausgewählt Sachen vor, was wir wissen müssen. Zum Beispiel wird uns im Evangelium nicht alles über Jesus gesagt. Einiges über sein Leben. Aber da fehlen auch ganz schön viele Jahrzehnte, wo fast nichts vorkam von dem, wie Jesus war. Aber es steht da drin, was du wissen musst, damit deine Beziehung zu Gott heil wird. Oder wenn du die Geschichte Israels anguckst, Schöpfungsbericht, die Bibel ist unglaublich selektiv. Sie wählt also aus. Da ist nicht alles genannt, aber manches. Sie sagt nicht alles, aber sie sagt uns immer das, was wir über Gott wissen müssen. Und ist dabei vertrauensvoll. Weil die ersten Leute, die fangen dann immer an, das ist widersprüchlich, das kann man nicht nur ganz ernst nehmen. Gottes Wort ist vertrauensvoll. Gott beantwortet auch vielleicht nicht alle Fragen, die wir gern wollen, obwohl wir die rantragen. Eine Frage ist ja bei der Erschaffung der Welt, wie lange hat es denn gedauert? Ist es nur eine ganz junge Erde? Ist es eine ganz alte Erde? Wenn wir das nochmal etwas zur Seite legen, fällt Folgendes auf. Es gibt in der Bibel so eine Art Wiederholungen. Ich habe uns vor uns am Anfang einen Ausschnitt aus der ersten Schöpfungsgeschichte vorgelegt. Es gibt dann noch, kommt leider nach, einen zweiten Teil. Das gibt es auch an anderen Teilen. Wenn du im zweiten Buch Mose zum Beispiel liest, gibt es Kapitel 14 und 15, da wird zweimal dieselbe Geschichte erzählt, nämlich wie Israel durchs Rote Meer gezogen ist und wie sie befreit wurden. Du hast in Kapitel 14 so einen historischen Bericht, ganz erzählerisch, und dann Kapitel 15 ist ein Lobpreis. Da ist ein Lied der Miriam, die poetisch beschreibt genau das Gleiche, was passiert ist, aber in Poesie. Im Richterbuch gibt es das so ähnlich. Was heißt das für die Schöpfungsgeschichte? Am ersten und zweiten und dritten Tag erschafft Gott so eine Art Reiche. Also ein Reich, Himmel, Erde, verschiedene Bereiche, wie er die Welt sortiert. Parallel dazu, am Tag 4, 5 und 6, also zum Beispiel Tag 1 Licht, Finsternis, Tag 4 Sonne, Mond und Sterne, am Tag 4, 5 und 6 schafft er parallel dazu sogenannte Herrscher für diese Reiche. Also die Sonne, Mond und Sterne passen halt auf Licht und Finsternis auf. Gott machte 2 große Lichter, das große Licht, um den Tag zu regieren, das kleine Licht, um die Nacht zu regieren und auch die Sterne. Am zweiten Tag machte das Reich des Wassers und das Reich des Himmels. Und am fünften Tag werden sozusagen die Herrscher dazu geschaffen, nämlich Fische und Vögel. Am dritten Tag erschafft er die Erde, und am sechsten Tag zuerst die Tiere, die diese Erde bewohnen, und dann den Menschen. Und setzt sich dann am siebten Tag nieder. Das heißt, da ist eine königliche Struktur von Gott her drin, in dem, wie er diese Welt erschaffen hat. Wie der Gott, der Herr dieser Welt, Herrscher über verschiedene Bereiche eingesetzt hat. Was sagt uns die Erschaffung der Welt, so wie es in der Bibel beschrieben ist, in aller Kürze? Gott ist der Herr der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Die Dinge der Welt gehören zusammen. Gott hat ein Zusammenspiel geschaffen und sie sind gut gemacht. Es werden vielleicht nicht alle Fragen, die du hättest zur Erschaffung der Welt, damit beantwortet, aber somit einigen. Und das heißt aber auch, unser Gott ist nicht nur an Religion interessiert, Gott ist auch an Kunst interessiert, an Architektur, an Bauen. Gott interessiert es, wie man Ackerbau betreibt, Landwirtschaft. Gott ist an allem interessiert, was er geschaffen hat. Das steht ganz oben. Gott schafft Ordnung und gibt uns einen Auftrag. Und jetzt kommen wir zu den zwei Dingen, die für uns daraus schließen, nämlich, dass du ein berufener Arbeiter bist und dass du berufen bist zum Genießen. Erst Arbeit und dann Genießen. Denn Gott schafft den Menschen und Arbeit gehört dazu. Ihr kennt das vielleicht, so eine typische Frage, wenn man jemanden trifft, so ein bisschen Smalltalk macht und dann fragt man, wie viele Kinder, bist du verheiratet, so, und dann irgendwann kommst du zu der Frage, was machst du denn beruflich? Und meistens ist es dann da, dass das irgendwie ganz viel schon mit unserem Leben zu tun hat, denn es geht bei unserer Arbeit ja immer damit, mit vielen Stunden in der Woche, die wir zu tun haben, das ist so meistens 35 bis 40 Stunden, die das deine Woche so einnimmt. Und es geht darum, wie du den Herrschaftsauftrag, den du von Gott bekommen hast, für den Bereich deines Lebens, wie du den ausführst. Wie du aktiv mit Gott zusammenarbeitest, man könnte sagen, so die Welt voranbringst. Gott geht ja auch ein Risiko ein in seiner Partnerschaft mit den Menschen. Er sagt, hier ist der Mensch. Ich setze den hin, man merkt das in der Bibel dann, da kommen wir heute nicht dazu, aber im dritten Kapitel merkt man schon, da geht was schief, da zerbricht was. Aber wir sind hier noch ganz am Anfang, Gott beauftragt uns, mit ihm schöpferisch aktiv zu werden. Und er macht das in zwei Teilen, er sagt, seid fruchtbar und mehret euch und herrschet. Das sind die zwei Aufträge, die Gott uns gibt. Der erste Teil, der wird bei jeder Hochzeit vorgelesen, dass er so sagt, es gibt Mann und Frau, die sind füreinander geschaffen. Wenn sich zwei Partner finden, dann leben die zusammen und dann sagt man, seid fruchtbar und mehret euch, das ergibt sich ja daraus. Du wirst irgendwann mal, kannst du Mama und Papa werden und Kinder bekommen. Für Gott hat Elternschaft eine große Priorität. Heirate, vermehre dich, lebe mit einer Familie, das ist ihm wichtig. Das bedeutet aber auch im übertragenen Sinne, seid fruchtbar und mehret euch. Das heißt, mit den Dingen, die dir gegeben sind, werde aktiv, das ist eine Berufung. Ob du künstlerisch irgendwas gestaltest, musikalisch, ob du jemand bist, der im Garten so gerne werkelt und was voranbringt, Schönheit hervorbringt. Denn es heißt, herrscht auf der Erde, dient, macht etwas zum Schönen. Du hast einen Wald, bewirtschafte ihn. Schönbrunn haben viele Wald, auch in Falkenbach. Du hast ein Feld, mach was draus. Du hast Sonne, Wind, manchmal ein bisschen viel Regen, manchmal zu wenig. Arbeite damit. Bringe Ordnung in diese Welt, um damit zu dienen. Wenn Gott etwas von Herrschen, vom Herrschaftsauftrag sagt, steckt da drin, dass es darum geht, dieser Welt anderen Menschen zu dienen. Das ist schön, wenn man damit Geld verdient, das ist meistens ein schöner Nebeneffekt. Aber Gott will, dass wir gestalten. Bebaut und bewahrt diese Erde. Beim Verb bebauen, Awad heißt es im Hebräischen, stecken zwei Dinge drin, nämlich zum einen dienen, also anderen was Gutes tun, aber auch anbeten kann das heißen. Wir denken ja manchmal, Anbetung ist nur das, Stunde Gottesdienst, einmal in der Woche, manchmal immer im Monat, manche einmal im Jahr, so je nachdem, wie oft man Gottesdienst geht, und das ist Anbetung. Der erste Teil der Bibel sagt uns, ihr seid geschaffen, um mit eurem ganzen Leben Gott zu dienen und auch gerade mit deiner Arbeit. Man könnte sagen, Gott hat Rohmaterial zur Verfügung gestellt und der Garten Eden soll sich ausbreiten. Der Garten darf wachsen. Und jeder Christ ist dazu berufen, von Gott zu arbeiten, diese Welt zu gestalten. Wir haben dort meistens einen doppelten Auftrag, nämlich gute Arbeit zu tun, Leuten zu dienen. Und diese doppelte Berufung ist aber auch als Christ von seinem Glauben zu erzählen, für andere manchmal zu beten, das, was wir glauben, hineinzutragen, dort, wo du bist. Wie gesagt, 35 bis 40 Stunden eine Woche, das ist eine Menge. Da bist du hineingestellt. 6 Tage Arbeit, Schweiß und Tränen gehört dazu. Und dann aber zum Letzten sind wir nicht nur berufene Arbeiter, sondern auch berufene Diener. Es braucht dieses Genießen und Ausruhen, denn wir sind auch zur Ruhe geschaffen. Damit will ich zum dritten und letzten Punkt kommen. Gott hat nämlich einen Tag besonders gemacht. Er schafft die Welt, alles, was dazugehört, mit den Herrschaftsbereichen, den Leuten, die dazu eingeteilt sind, oder den Tieren. Und ich will euch zum Schluss einladen, einen Tag für euch in der Woche neu zu entdecken. Den Schabbat. Den Tag der Ruhe. Gott segnet nämlich verschiedene Dinge. Gott segnet zum Beispiel am Tag 5 die Tiere. Gott segnet den Menschen am Tag 6, legt seinen Segen auf ihn. Und Gott segnet auch einen Tag, Tag 7, den Ruhetag. Das heißt, es ist ein besonderer Tag, den Gott gemacht hat, eine besondere Zeit, um auszuruhen. Das heißt jetzt nicht, du sollst an deinem Sonntag im Bett liegen bleiben. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Du liegst scheinbar nicht mehr da. Vielleicht ein bisschen innerlich noch, aber du sitzt zumindest da. Es braucht einen Tag in der Woche, an dem wir ausruhen können. Weil, warum diesen einen Tag? Weil der bricht mit ganz vielen Sachen. Der bricht zum Beispiel so eine Art Erfolgs- und Leistungsdenken, was in unserer Gesellschaft durchaus da ist. Höher, schneller, weiter, viel und effektiv tun. Und dieser eine Tag zerbricht es. Du musst einen Tag nicht effektiv sein und nicht produktiv. Wenn Gott arbeitet, arbeiten wir auch 6 Tage. Weil Gott ausruht, ruhen wir auch aus. Was gehört vielleicht in diesen Tag hinein, ohne dass wir genau sagen, so und so muss man das machen? Dieser eine Tag in der Woche ist besonders, er ist heilig. Das ist ein Tag zur Ruhe, vielleicht bringe ich es auf 3 Punkte. Ein Tag zur Ruhe, zum Ausruhen, vielleicht schläfst du eine Stunde länger, kommst auch in deinem Tag, wie du ihn gestaltest, mehr zur Ruhe. Es ist ein Tag der Anbetung, es ist ein heiliger Tag für Gott. Deswegen gehört einfach der Gottesdienst, Gebetsstunde, was auch immer da dazu zu diesem Tag. Und es gehört natürlich Freude dazu. Das ist kein kriegsgrämiger Tag, weil wir sind zur Freude geschaffen. Es ist ein schöner Tag. Und wir brauchen diese Unterbrechung. Ich erinnere mich noch, als ich mit meiner Frau vor, ich jetzt bei 20 Jahren in England gelebt habe, war bei uns Sonntag auch normal, haben wir in der Gemeinde gearbeitet, sind zum Gottesdienst gegangen. Nach dem Gottesdienst mussten wir so, wir hatten kein Auto, immer so ein Stück zu unserer Wohnung laufen, so eine halbe Stunde waren wir da unterwegs, bist du durch diese Stadt gekommen und so weiter. Und eins hat uns sonntags immer irritiert. Und da haben wir innerlich auch mit uns gekämpft. Du konntest in England am Sonntag ganz normal einkaufen gehen. Das war nichts anderes als alle anderen Tage der Woche. Ob du zu Tesco's gegangen bist, Lidl gab es auch, kein Problem. Und du warst dann innerlich immer so versorgt, naja, es ist Sonntag, eigentlich ist es heute anders, sollte es nicht gehen. Aber natürlich hattest du die Möglichkeit dazu. Es fühlte sich komisch an, an diesem Sonntag einkaufen zu gehen. Wir Menschen brauchen den Sabbat, den Ruhetag, alle Menschen. Einen Tag der Woche, der anders ist, um Gott zu begegnen und zur Ruhe zu kommen. Und diesen Tag haben immer wieder Leute versucht abzuschaffen. Die Kommunisten haben es mal versucht mit einer 10-Tage-Woche, dass man aus diesem Rhythmus rauskommt, ist gescheitert. Es versuchen aber genauso die Kapitalisten, der Kapitalismus, der sagt, 7 Tage der Woche, du kannst immer shoppen, du kannst immer einkaufen, alles wie immer. Es tut uns nicht gut. Natürlich müssen am Sonntag auch Ärzte und so weiter arbeiten, ist mir völlig klar, um sowas aber es geht nur um die alltäglichen Dinge. Es braucht einen Tag in der Woche, der uns nochmal deutlich macht, und so komme ich zum Schluss, wir sind nicht die Herren der Welt, das ist Gott. Und Gott schenkt uns auch diesen Ruhetag, so wie Jesus sagt, der ist für den Menschen gemacht, dass wir zur Ruhe finden, bei Gott ankommen, Frieden finden für uns und wir ausruhen dürfen. Gott hat diese Welt gemacht, in Herrschaftsbereiche eingeteilt. Wir sind berufene Arbeiter und wir sind aber auch berufene zum Genießen. Und das lasst uns heute in Freude tun. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.